Click and Rush Episode 16. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Ich bin @Joachim Hebel auf genau den gleichen Plattformen und sitze hier im Schlafanzug mit einem Kaffee und mit Kokosmilch drin.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr wichtig.
Herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen auf am Montag Vormittag, Mittag eigentlich schon eher, hat sich technisch etwas verzögert, daher Montagmittag, das heißt, wir haben das Monday Night Game noch nicht mit drinnen, wie immer seit, ich glaube, 6 Wochen der Disclaimer, sollte irgendwas passieren, wahrscheinlich dann vorne nämlich bei West Ham, dann würden wir das in irgendeiner Form nachreichen, aber, und es war irgendwie klar, dass es so kommen würde, wir haben die Sacking Season tatsächlich erreicht, es gibt 2 Trainerwechsel, wir wissen jeweils die Nachfolger, ja okay, einen dreiviertelten, glaube ich, wissen wir, der es wird, aber in jedem Fall ist klar, Russell Martin nicht mehr bei Southampton und Gary O'Neill nicht mehr bei den Wolves. Vielleicht fangen wir genau da an, weil das ist ja schon am Sonntag rausgekommen, Sonntagmittag, also Wolverhampton hat relativ kurz gewartet, um die Nachricht dann rauszugeben. Gary O'Neill ist nicht mehr der Trainer da. Und wie immer die Frage ist das, kannst du es nachvollziehen, ist es richtig aus deiner Sicht?
Ja, also das ist ja immer das Thema, den Disclaimer müssen wir immer setzen, dass wir jetzt nicht wollen, dass irgendjemand seinen Job verliert, um Gottes Willen. Es war im Ende einfach nicht mehr gut. Ich hatte sie ja am Monday Night Game die Woche zuvor und das war schon wirklich einfach nicht gut. Er hat es einfach nicht hinbekommen in dieser Saison oder beziehungsweise letzte Saison war er Feuerwehrmann in Anführungszeichen. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Diese Saison hätte er was draufpacken müssen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es eben im Spiel gesagt, die kassieren Gegentore wie Gummibärchen. Es sind 43 Gegentore, die jetzt diese Saison kassiert haben. Nee, das ist insgesamt, wir wissen es, 40 Gegentore. Das ist ja Wahnsinn. 40 Gegentore in 16 Spielen, das ist ja Wahnsinn. Du hast jetzt 4 Niederlagen am Stück. Du hast insgesamt, 11 der 16 Spiele verloren. Du hattest eine kleine Phase, die war wirklich okay. Vom 9. bis zum 12. Spieltag mal immerhin 4-mal nicht verloren, den Rest nur ein Unentschieden gespielt. Das ist irre. Und vor allem, und das ist dann wirklich das, was mir am meisten Sorgen gemacht hat, du warst ein reines Konterteam, aber was brauchst du, um kontern zu können, um überhaupt einen Punch zu haben? Du brauchst logischerweise eine stabile Defensive. Die haben sie niemals hinbekommen. Strand Larsen ist okay, Cunha ist okay, beziehungsweise die sind sogar mehr als okay. Und der ein oder andere Spieler kann mit Sicherheit einem anderen Team helfen. Aber die Defensive ist einfach eine absolute Katastrophe. Und ich finde auch, dass der Spielstil nicht weiterentwickelt worden ist. Er hat eine Idee gehabt. Diese Idee geht nicht mehr gut. Sie kommen nicht mehr zu Punkten, sie haben nicht mehr genug Punch, wie sie es letztes Jahr hatten, es ist auch nicht mehr diese Aggressivität da, zumindest nicht auf dem Feld, weil das ist ja dann der nächste Punkt, den ich hätte, wenn du dir ansiehst, was Mario Lemina macht gegen wen war es, West Ham, als er ausflippt nach dem Spiel und dann die Kapitänsbinde abgenommen bekommt und was Said Nouri und Cunha jetzt nach Ipswich gemacht haben, die sind nach dem Spiel aggressiv, da ist eine Menge schlechter Energie in diesem Verein und ich glaube, dass auch das ein Problem ist für Gary O'Neill, weil er die Mannschaft einfach nicht mehr unter Kontrolle hat, so zumindest wird es so wahrgenommen werden oder wird es auf der Insel auch so wahrgenommen und dann war mir klar, dass er gehen muss irgendwann mal.
Ja, also wie du sagst, aufgrund der Ergebnisse nachvollziehbar, ich finde auch tatsächlich, also ich habe ja immer gesagt und dabei bleibe ich auch, ich halte den für einen guten Trainer. Ich glaube auch, dass man schon auch zur Wahrheit dazu sagen muss, dass das haben wir ja letzten Sommer schon besprochen, also Sommer 23, dass du kannst halt nicht permanent Leute rausschicken und nichts nachholen, mit dem du irgendwie arbeiten kannst. Kein so großes Geheimnis, dass O'Neill sich gerne was. Also der hat sich ein paar Dinge mehr vorgestellt, gewünscht, insbesondere in der Innenverteidigung. Trotzdem muss man schon festhalten, dass es schien irgendwie unausweichlich jetzt die letzten Wochen, weil es gab ja jetzt mehrere Spiele. Also die letzten beiden, die du jetzt angesprochen hast, sind ja dann Spiele, wo ich dann erwarte, dass man Punkte holt. Und wenn das nicht passiert, dann musst du ja die Chancen oben halten, drin zu bleiben. Und das tust du halt dann im Zweifel mit einer Trainerentscheidung, die halt jetzt so heißt. Es gibt ja auch mehr als nur Gerüchte darüber. Also wir kommen dann gleich nochmal zum politischen Teil der Veranstaltung, den es natürlich immer gibt bei den Wolves auch. Aber es ist ja schon so, dass man auch, finde ich, also O'Neill war schon immer ein bisschen unglücklich in diesen ganzen Aussagen mit VAR und sowas, wo er immer vorgerechnet hat, was ihnen alles fehlt und so weiter und so weiter. Und ich finde aber auch, dass der selbst sehr angekratzt gewirkt hat. Also er hat alles probiert, auch medial, von das war eine schwache Leistung, das ist das, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. In seiner Außendarstellung, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er wirklich eine Antwort hatte auf die zugegebenermaßen super schwierige Frage, wer denn da in der Verteidigung was machen könnte und so weiter und so weiter. So dass ich irgendwie auch verstehe, dass ja, also dass man da jetzt reagiert, das ist halt so. Finde ich schon tatsächlich auch, dass das okay ist und nachvollziehbar ist. Jetzt kommen wir dann gleich ja zum Nachfolger. Das ist halt dann weniger nachvollziehbar. Also man suchte wohl nach einer Autorität, die Vitor Pereira zu sein scheint, aber das kann man ja nicht erzählen, diese Geschichte, ohne den Einfluss von Jorge Mendes, der dann doch wieder da sein soll, ist. Also man sagt ja, der ist nie ganz an der Seite gewichen von Jeff Shee, der wiederum mit seiner Fossum Group ja seit, wann war es, 2016 da die Geschicke geleitet hat und portugiesisiert hat, alles Mögliche, von dem man aber eigentlich wusste, dass Jeff Hobbs und Co. seinen Einfluss minimieren wollten. Es sah auch eine Zeit lang so aus, dass sie nicht mehr komplett nur Portugiesen verpflichten, aber auch nicht Portugiesen verpflichten. Aber Vitor Pereira ist natürlich einer aus dem Stall von ihm und den, das war ja auch, ist ja auch kein Geheimnis, dass er den mit als allererstes installieren wollte, schon vor 8 Jahren damals. Und jetzt scheint das zu schaffen, so wie er es bei Lopetegui dann auch nach irgendwie 2 Jahren endlich geschafft hat. So ist es einfach nur mal, dass da jetzt so weitergeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Richtige ist. Vielleicht gehen sie dann ja nochmal her und holen auch nochmal 3 portugiesische Nationalspieler im Winter, denn die könnten sie dringend brauchen, aber das ist auch ein Punkt, dass man in Vitor Pereira den Auserwählten eigentlich schon hatte wohl auch schon vor dem Wochenende, falls die Dinge da schief gehen würden, was natürlich auch nicht dazu beiträgt, dass wahrscheinlich Gary O'Neill wahnsinnig gut da arbeiten kann, aber ja, also ich würde trotzdem der Führung auch nochmal sagen, sie haben, solange es geht, an O'Neill festgehalten. Das ist eigentlich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat.
Vitor Pereira ist übrigens derjenige, der 2017, also Januar bis Mai, habe ich extra gerade nochmal nachgeschaut, Trainer bei 1860 München war. Das ist schon irgendwie, hat was, finde ich. In der zweiten Liga damals war er Trainer bei 1860 München, 20 Spiele, 6 Siege, 11 Niederlagen. Respekt. Und jetzt Premier League für die Wolverhampton Wanderers, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ich werde es nicht verstehen, ich habe damals auch mit dem Kollegen telefoniert, weil ich den mal hatte, irgendwo, ich glaube in der Champions League oder so, habe mich auch mal erkundigt, also da war jetzt nicht so viel Gutes zu hören über Vitor Pereira, ehrlich gesagt, was ich da so vernommen habe, und der muss auch sehr, sehr ein bisschen, ja, da steht es gerade, sehr martialisch sei er, ja, und auch sehr, sehr komisch gegenüber den Leuten vor Ort gewesen, so hieß es damals. Ja, das war schon panisch bei 60 München damals im Übrigen, steht da noch. Und jetzt Wolverhampton Wanderers, keine Ahnung, es ist irgendwie, ich werde es nicht verstehen. Ich finde den Verein sehr, sehr komisch. Es wirkt echt so, als hätte die Fossum-Gruppe überhaupt keinen Bock mehr. Die haben verstanden, dass sie, wenn sie etwas reißen wollen würden, dass sie investieren müssten. Sie dürfen aber nicht mehr investieren und sie wollen auch nicht mehr investieren, weil sie gemerkt haben, es ist zu viel. Sie kriegen es nicht mehr hin. Plus dann eben auch noch die Sustainability Rule, dass du einfach eben sagen musst, hey, in so einem kleinen Standörtchen wie Wolverhampton, in dem wir nie 10.000 Trikots verkaufen werden am Tag, sondern vielleicht 10.000 über 5 Jahre hinweg. Wir werden einfach das nicht hinbekommen, mit unseren Einnahmen so viele Einnahmen zu generieren, dass wir auch wirklich die Ausgaben haben könnten, die wir bräuchten, um da zu stehen. Das habe ich ein bisschen kompliziert erklärt, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und dass die in dem Moment dann einfach gesagt haben, so okay, dann lassen wir es halt bleiben. Und das ist halt der Punkt, den ich jetzt hier so gerade vernehme. Dazu auch die Spieler, die irgendwie, das hatten wir damals bei Leicester schon, das ist dann auch immer so, wenn das nicht die allergrößten Traditionsvereine sind, dann sagen die irgendwann mal, ach, weißt du was, es ist mir einfach wurscht, ich gehe hier weg, ich bin ja sowieso nächste Saison woanders. Mal unter uns, was schert sich Mateusz Cunha um die Wolverhampton Wanderers? Der weiß, dass er nächstes Jahr, selbst wenn die absteigen, einen sehr, sehr guten Premier League Club findet. Bin ich mir ziemlich sicher. Und so weiter und so fort. Das ist jetzt, ich möchte ihm jetzt nicht persönlich, aber ihr, glaube ich, versteht, was ich meine. Das ist jetzt nicht so, als wenn irgendwie da die Legende Liverpool absteigen würde oder sowas. Die wissen ganz genau, ach komm, keiner weiß, wer die Wolverhampton Wanderers sind von denen. Oder wusste es zuvor, bevor er da einen Vertrag bekommen hat. Deswegen, mir tut es sehr, sehr leid um diesen Verein, weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das war zum Beispiel mein erstes Spiel, das ich kommentiert habe, war Wolverhampton Wanderers gegen Sheffield United. Irgendwie mag ich den Verein, aber so geht's einfach nicht weiter. Das war ziemlich schnell klar. Gary O'Neill hat eine Idee gehabt. Diese Idee hat er nie weitergeführt, weil er es vielleicht auch nicht kann. Ist auch nicht schlimm. Es gibt, der eine Trainer ist ein so und so Typ, der andere ist ein so und so Typ. Er ist halt einfach ein Kontertrainer, wie wir es wissen. Einer, der auf Härte setzt, auf Zweikampfhärte, auf Intensität. Die sieht man aber nicht mehr. Und dann kommen sie gar nicht erst ins Kontern. Und selbst wenn, dann machen sie die Dinger nicht. Und das ist das große Problem derzeit. Jetzt holst du mit Vitor Pereira einen, ja, der eigentlich überall gescheitert ist, in Anführungszeichen, wo er war. Und es war nicht mal so richtig groß. Er war bei Porto mal gut, aber dann eigentlich auch schon lange nicht mehr. Also Punkteschnitt war jetzt zuletzt immer unter 2. Und zwar oftmals weit unter 2. Und außer China. Das ist ein Weltenbummler mittlerweile und kein großer Trainer. Vor allem, wenn du es dir anschaust, 60 München 20 Spiele, Fenerbahce 25 Spiele, dann Flamengo 20 Spiele, Al-Shabaab 30 Spiele. Der ist mittlerweile auch wirklich innerhalb von 30 Kunden verbrannt und das muss eine persönliche Färbung eines Präsidenten bzw. Besitzers sein oder eines Beraters, whatever. Das kann nicht ernst gemeint sein, dass der, die den Verein langfristig aufbaut. Das ist einfach Quatsch. Das wird er nicht. Und der wird nach 20 Spielen auch wieder weg sein, hundertprozentig. Der ist im Sommer weg.
Ich würde behaupten, wir reden sogar nochmal über eine Trainerablösung dann in der Saison. Also ich muss dazu sagen, ich kann nicht hundertprozentig über den dozieren. Ich weiß nicht hundertprozentig viel. Ich habe den auch mal bei Olympiakos damals gesehen, bevor er zu 60 kam. Da hatte ich keine guten Vibes. Ich habe irgendwann mal zu tun gehabt mit dem bei Fenerbahce, wie du wahrscheinlich auch. Da hat man mir auch nichts Gutes gesagt. Es sah jetzt auch nicht gut aus, wenngleich ich nicht sagen kann, wie da die Situation generell war. Das ging ja nicht lang, das Intermezzo da. Und in Brasilien soll es wohl einigermaßen okay gewesen sein. Aber der Punkt, warum ich ja gesagt habe, dass ich die, also fangen wir nochmal vielleicht von eins vorne an. Wir haben ja im Sommer 23 schon davon berichtet, dass wir beide ein mulmiges Gefühl hatten und gesagt haben, irgendwann treiben die es vielleicht zu sehr auf die Spitze mit dem, wir geben die raus, die was können und die sich um den Verein scheren, also die Nuno-Gang sozusagen, und holen dann irgendwelche Portugiesen, die in der zweiten Saison einen Schritt gemacht haben, rein und wollen das komplett dann wissen, ob die noch einen Schritt machen können. Und siehe da, sie machen keine Schritte. Und dann gibt es natürlich die paar Spieler, von denen wir eben gesagt haben, das sind sicherlich auch die Typen, die eher impulsiv sind als das, was du theoretisch gebraucht hast. Wir dürfen nicht vergessen, die haben im Sommer Max Kilman abgegeben, de facto ersatzlos und Neto, ganz genau, de facto ersatzlos. Also klar, da könnte man jetzt sagen, da haben sie ja theoretisch zwei Flügelstürmer geholt, aber da macht ja keiner einen Unterschied. Insofern, das war immer klar. Warum ich dafür votiert habe, dass ich dachte, dass die Wolves eine gute Chance haben, ist eigentlich der Trainer Gary O'Neill mit seiner Art. Die ist nicht autoritär, die ist eher New School, die ist eher die Spieler mit reinnehmend und versuchen, etwas Positives zu bauen anstelle von etwas Negativem. Und alles, was man von Vitor Pereira weiß, ist, dass das ein kleiner Autokrat sein soll, wie du es ja ähnlich auch beschrieben hast. Ich glaube, das ist die Idee. Und nach allem, was ich von dem weiß, glaube ich nicht, dass die Chancen dadurch gestiegen sind. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, das ist kein Job, den irgendein Trainer gerne nehmen wollen würde. Die sollen sich schon mit Graham Potter beschäftigt haben, auch mal angefragt haben. Der hat relativ schnell Nein gesagt. David Moyes das Gleiche. Ich habe ja immer einfach nur so von Conceição gesprochen, der ja auch bei Mendes ist, der wohl auch keinen Bock gehabt hat. Und dann gab es noch 2, 3, 4 theoretische Lösungen. Also man hätte ja auch über Steve Cooper nachdenken können. Es ging wohl auch um Carlos Corberan mal, ob der innerhalb der Midlands wechseln wollen würde. Ist auch nicht der Richtige. Ja, Ole Gunnar Solskjaer war im Stadion, das stimmt, aber das weiß ich aus relativ guter Quelle, habe ich dir gar nicht erzählt, mit einem Beatwriter von Athletic geschrieben, sein Sohn ist Ipswich-Fan und der Deal war schon Ewigkeiten geplant. Er ist ja ein Riesen, also die sind ja sehr gut befreundet, er und Kieran McKenna. Das heißt, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass das ein Job ist, den sich Solskjaer nicht antun würde, glaube ich, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Interesse an ihm hat bei denen. Aber es wurden Namen gehandelt, von denen mehr oder weniger realistische, du kannst natürlich immer in der zweiten Liga mal gucken, Aber die von den Namen, die jetzt erhältlich sind, von dem Profil, was du gerne hättest, nämlich jemanden, der halt so ist, autoritär ist, weil das ja dann sozusagen der Gegenentwurf ist zu Gary O'Neill, Vitor Pereira. Ich würde, also wenn Anfang April der noch im Amt ist, dann müssen wir wahrscheinlich fast so eine kleine Publikumswette mit ausmachen. Dann müssen wir uns was einfallen lassen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die reagieren dann nochmal im Frühjahr. Weil es einfach das wird nicht laufen. Glaube ich einfach nicht. Ja, eben nicht mehr. Gut, also das haben sämtliche Spatzen in allen Landessprachen von sämtlichen Dächern der Welt gepfiffen. Es ist tatsächlich der 15. Dezember geworden, erst an dem Russell Martin zu gehen hatte. Southampton hat ihn nach der Niederlage gegen Tottenham entlassen. Ein 5:0 gegen Tottenham. Und es war völlig klar, dass es genauso ausgehen wird, sind wir mal ganz ehrlich. -9 auf das rettende Ufer. 5 Punkte nach 15 Spielen. Ich glaube, Tordifferenz ist bei -25, kann das sein? Ich glaube, es gab nur 4 Teams, die insgesamt eine schwächere Tordifferenz hatten nach 15 Spielen. 10 individuelle Fehler vor Gegentoren. Theoretisch hätten 26 sein können, wenn der Gegner total effizient gewesen wäre. Die meisten kassierten Torschüsse, ein System, das kein Stück zu den Spielern passt. Also ich frage dich jetzt nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ich frage dich einfach nur, ist es viel zu spät oder nur zu spät?
Zu spät. Viel zu spät darf dann jeder für sich selber entscheiden. Aber wir hatten es ja schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gesagt habe, boah, das geht in die Hose und das ist jetzt auch das ist ja kein Hexenwerk. Du brauchst ja bloß 3 Sekunden draufschauen und siehst sofort, boah, das ist schon echt ein großes Risiko. Und du hast es gestern, glaube ich, perfekt zusammengefasst, also deswegen zitiere ich dich, aber es passt jetzt hier einfach rein. Du kannst mit Jan Bednarek und mit, wie heißt der andere, Wood, da hinten nicht De Zerbi-Fußball spielen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht praktikabel. Das kannst du einfach nicht machen. Wir haben es ja schon mal gesagt, was Pep damals mal meinte, wenn du, also fangen wir mal von vorne an. Du spielst Ballbesitzfußball in der zweiten Liga. Damit steigst du auf. Das ist das Problem, dass du wirst es in der ersten Liga nicht hinbekommen, das auch zu tun. Weil es einfach logisch, du kommst in eine Liga, in der einfach wie viele Mannschaften? 18 Mannschaften besser sind als du. 17 Mannschaften. Wahrscheinlich. Jetzt machen wir mal 14, weil vielleicht sind davon 2 Gegenbewegungsmannschaften und so weiter und so fort. Aber es sind ungefähr Minimum mal 2-stellig Anzahl an Teams, können das, was du kannst, mit was du aufgestiegen bist, besser als du. Sprich, du wirst Probleme bekommen. Respekt, dass du ja sowieso so viel Ballbesitz rausbekommen hast, wie du es getan hast. Hut ab, hätte ich niemals gedacht, dass sie das so hinbekommen. Das ist wirklich Respekt. Respekt auch dafür, dass du den Mut hast, es weiter durchzuziehen. Dass du sagst, das ist unsere Idee, an der halten wir fest, das war unsere Idee in Liga 2. Wir können jetzt nicht alles umwerfen. Soweit sage ich Respekt, dass du die Eier hast, das zu tun. Jetzt kommt aber ein fettes Aber. Es funktioniert einfach 0,0. Du rennst jedes Mal, du fährst jedes Mal jede Woche mit 10 km/h mehr auf die Wand zu. Und knallst dagegen. Und fährst dann nächste Woche, sagst du, ja gut, wenn ich mit 70 km/h überlebt habe, gegen die Wand zu knallen, versuche ich es mal mit 80. Das geht einfach nicht gut, weil logischerweise, und da kommt eine Sache dazu, es ist ja mittlerweile auch, also ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts aus dem Nähkästchen, sondern ihr werdet die Geschichte ja wahrscheinlich auch kennen. Es hat mir in Darmstadt damals der Sportdirektor erzählt, beziehungsweise auch Leute, das ist ja offiziell die Geschichte erzählt. Wenn du als Aufsteiger da reinkommst in diese Liga, egal, in eine neue Liga kommst, und du kriegst jede Woche eine gewischt, dann zieht das jede Woche 10% Akku. Weil du irgendwann mal sagst, wir kriegen wieder eine. Der Trainer sagt dir immer, bleib ruhig, bleib cool, diese Woche schaffen wir es, irgendwann hast du genug Spiele gesehen und hinter dich gebracht, dass du weißt, wir schaffen es nicht mehr. Und dann geht so ein Strudel nach unten los. Das kommt ja auch noch dazu, dass diese Mannschaft einfach nicht befreit Fußball spielen kann. Jetzt pass aber auf, jetzt kriegen die jede Woche wieder den Ball vor die Füße gelegt und sollen flach aufbauen. In einer Liga, in der jede Mannschaft besser zusammengestellt ist als du, weil du bist halt Aufsteiger, sorry, es ist so. Und der Kader ist jetzt auch nicht sonderlich gut. Und du kriegst jede Woche wieder den Ball hingelegt und sollst dann da hinten aufbauen. Und der Gegner wartet nur darauf, dich hoch zu pressen und dich zu nerven und die Bälle zu gewinnen. Und siehe da, das funktioniert. Und du kriegst Woche für Woche eine Klatsche nach der anderen. Und hast teilweise ja sogar noch Glück, dass du nicht noch mehr abbekommst, als das, was sie abbekommen haben. Ja, zum Beispiel Chelsea, da hätten sie 7-1 verlieren können und so weiter und so fort. Und das ist dann halt einfach so die Gemengelage. Du wirst dich im Endeffekt nicht halten können. Du hast ein Spiel gewonnen jetzt, du hast zwei Unentschieden gespielt. Okay, und du hast ganz schön viele Klatschen bekommen, beziehungsweise es geht ja eh noch einigermaßen glimpflich davon. Aber es war jetzt 1-5 gegen Chelsea, es war 0-5 gegen Tottenham, die ja auch alles andere als sicher sind, / waren. Das geht so einfach nicht gut und es war klar. Eine Sache noch, weil Pep Guardiola das mal gesagt hat, er hat Respekt davor, dass er das durchzieht und du musst es durchziehen. Weil die Spieler sonst sagen, ah, schau mal, der knickt jetzt ein. Der glaubt ja nicht mal an unsere Idee. Plus die Medien, selbe Spielchen, wenn du einknickst und plötzlich nach 14 Spielen anfängst, Bälle zu schlagen und nicht mehr hinten rauszuspielen, sagen die Medien, ah, er ist eingeknickt. Das ist, also im Endeffekt, du verlierst so oder so, wenn du in dieser Situation bist, weil entweder du spielst weiter raus und kriegst auf die Mütze, oder du fängst an, lange Bälle zu schlagen, keine Ahnung, oder Plan B zu finden, ist egal, wie der dann aussieht, und dann sagen die Medien, ah, schau mal, er ist eingeknickt, weil, seien wir uns mal ehrlich, schau dir den Kader an, mehr ist auch nicht drin, die werden absteigen, sorry, bei allem Respekt, ist es schade, weil ich die Mannschaft mag, weil ich den Verein mag, aber sie werden am Ende wahrscheinlich absteigen, sie sind einer der Abstiegskandidaten immer gewesen, das war klar, und dann wirst du es einfach nicht hinbekommen. Jetzt ist halt dann die Frage, ja, wähle den Weg des Unterganges. Willst du mit langen Bällen untergehen und dir nachsagen lassen, du bist eingeknickt, oder willst du sagen, wir spielen weiter raus? Er hat sich für Letzteres entschieden und das ist ein Himmelfahrtskommando und das haben wir halt jetzt gesehen. Respekt, trotzdem muss ich sagen, also losgelöst von allem, ob das sinnvoll ist oder intelligent ist oder ob das strategisch clever ist oder ob man, das ist alles egal jetzt, ja, also sportliche klammern wir alles mal aus. Trotzdem Respekt Russell Martin, dass er wenigstens die Eier hatte, so unterzugehen, wie er untergehen wollte.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was man positiv über ihn sagen kann. Also ja, stimmt schon, dass man ihm das, also das ist schon irgendwie cool, dass er da dabei geblieben ist. Aber, und das ist halt das große Problem, wenn du hast ja den Vergleich irgendwie passenderweise, wenn es fast eine Schmähkritik gegenüber Burnley aber gezogen zu denen, die auch einfachste Gegentore bekommen haben, die auch naiv in alles reingelaufen sind. Und irgendwann hat Kompany das erkannt und hat halt komplett kehrt gemacht. Das habe ich ihm damals vorgeworfen. Dazu stehe ich auch weiterhin. Das ist halt von einem der innovativsten Teams auf eins der oldschooligsten Teams ging. Hat aber die Aussichten verbessert, dass sie drin bleiben. Sie waren halt zumindest nicht mehr komplett dann gleich ganz easy zu schlagen. Letzte Saison, das ist bei Southampton die ganze Zeit so geblieben. Ich habe halt insgesamt große Sorge also das Schicksal ist trotzdem aus meiner Sicht besiegelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Mitte Dezember mit -9 dastehst und jetzt noch was schaffen kannst. Also da hängt es jetzt stark davon ab, wer sich dieses Himmelfahrtskommando antut. Ich meine, deswegen habe ich so ein bisschen Angst um den Verein. Wir erinnern uns vielleicht an die letzte Premier League-Saison. Da lag der Verein dann im Sommer in Schutt und Asche. Also die Stimmung im St. Mary's war dermaßen negativ. Ein in sich zerrissenes Gebilde, weil sie halt jahrelang eigentlich nur in einer Abwärtsspirale gewesen sind, weshalb das ja so gut getan hat, dass man eine positive Idee hatte mit Russell Martin, dann auch über die Playoffs aufgestiegen, was Schönes mal wieder erlebt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, die Ownership ist auch sehr stur auf eine Weise, sonst hätten sie auch nicht so lange an dem Trainer festgehalten, in der Art und Weise, wie sie sich präsentiert haben. Das Recruitment ist vogelwild, also ich meine, wir können es ja auf die Spitze treiben, wenn du den Serbi-Fußball spielst mit Nathan Wood, ich meine, da darf man jetzt Harwood Bellis auch nicht ganz vergessen, aber auch für den tut es mir fast leid, weil das ist ein sehr guter Junge, der kann richtig was werden und muss in der Mannschaft diesen Blödsinn spielen, der halt der ein Ergebnis bringen wird, was jedem klar ist. Und du hast da zum Beispiel auch vorne drin für einen Exit-Ball keinen Zielspieler, also wer hat sich den Schwachsinn ausgedacht? Ja, du kannst junge, entwicklungsfähige Spieler schon bringen, aber wenn die halt, also du kannst dein, das machen ja viele, viele Jugendvereine, du kannst deine U17 in die U19 schicken Aber wenn die halt von allen anderen U19-Mannschaften Woche für Woche 6-7 auf den Sack bekommen, ja, macht's halt keinen Spaß. Und das ist das, was gerade hier passiert. Junge, entwicklungsfähige Spieler, die aber jetzt auch nicht das Hypertalent sind, die halt Woche für Woche auf den Sack bekommen. Ja, ratet mal, da wird sich keiner von denen entwickeln. Sondern die werden einfach nur schauen, dass sie schnellstmöglich rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wer sich das antun soll. Ich habe Angst, dass wir wieder in eine Nathan-Jones-Situation gehen, dass der Verein dann final zerfetzt wird in sich selbst, weil ich sage das nochmal, ich glaube, deren Schicksal ist besiegelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man der Truppe so viel Qualität zufügen kann in einem Transferfenster im Winter, dass das irgendwie aussichtsreicher werden wird auf den Klassenerhalt. Dafür ist zu viel passiert. Dafür hat die Mannschaft wahrscheinlich auch zu viele Narben davon getragen, von dem ganzen Zeug. Russell Martin wird einen Job bekommen in der Championship, das ist keine Frage, weil irgendein Team weiterhin oder wieder an den glauben wird, das Ballbesitzfußball implementieren möchte. Das muss man ihm ja nochmal lassen, das darf man ja auch immer nie vergessen. Vor einem Jahr um die Zeit haben die Lieder für ihn gesungen, jetzt singen sie gegen ihn und haben auch die Banner gegen ihn. Ist auch ein bisschen gemein, das alles an ihm festzumachen. Weil da ist natürlich schon in der Umsetzung auch einiges schiefgelaufen. Aber nochmal, Nathan Wood, Joe Lumley, Jan Bednarek, und du willst diesen Fußball spielen in der Premier League gegen Gegner wie die Liverpool, die gegen die sie sich ja noch ganz gut angestellt haben. Chelsea war, das bis heute, das werde ich auch nie vergessen, dieses Spiel, das ist bis heute eine der schwachsinnigsten Leistungen in der ganzen Geschichte meines...
Von dir?
Ja, von mir auch. Aber ja, weil auch von mir, das stimmt sogar. Weil ich hab mich am Mikrofon auch noch nie so vergessen, in Anführungszeichen, weil ich einfach nicht mehr aus dem Kopfschütteln rausgekommen bin in der ersten Hälfte. Da habe ich echt gedacht, was zur Hölle? Wie kann man darauf nicht reagieren? Und Chelsea hat echt nicht gut gespielt in dem Spiel, das sage ich immer und immer wieder. Es war halt klar, du kriegst 5 gegen Tottenham, das war auch klar. Dass die denen halt, also das spricht auch Bände über Tottenham, muss man auch ehrlich sagen, aber also diese Trainerentlassung, die ist irgendwie für mich unausweichlich, weil du kannst ja nicht das Zeichen senden, auch wenn du grundsätzlich von der Idee überzeugt bist, du kannst ja nicht das Zeichen senden an den ganzen Verein von, ey, kein Problem, dann gehen wir in den Boxring mit Mike Tyson, nehmen die Hände runter und strecken ihm noch die Zunge raus und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist ja Blödsinn. Und deswegen musste jetzt was passieren. Ich habe noch nicht von einem Nachfolger gelesen, Tatsache, der's werden könnte. Ich könnte mir vorstellen, also Simon Rusk übernimmt es jetzt erstmal, Simon Rusk würde wahrscheinlich heißen, tippe ich jetzt mal. Den kenne ich aber gar nicht, über den kann ich nicht großartig was sagen. Ich habe nichts gelesen von jemandem, der das übernimmt, und ich könnte mir auch vorstellen, dass du als halbwegs vernünftiger Manager einen großen Bogen um das ganze Projekt machst.
Ja, ich meine, es findet sich immer jemand, weil wer will nicht Premier League kommentieren, aber ja, es ist schon Wahnsinn. Vor allem auch
trainieren, kommentieren vielleicht auch, aber trainieren würde ich in erster Linie sagen.
Ja. Das ist schon krass, ich lese gerade irgendwie, deswegen war ich gerade irritiert, beziehungsweise abgelenkt, weil es ist schon krass, sagt auf der Pressekonferenz, er wird um seinen Job kämpfen, und 12 Minuten später gibt es die Announcement, dass er entlassen ist. Das ist halt schon auch teilweise fies oder krass. Wie du da oftmals im Regen stehen gelassen wirst. Aber nochmal, also wir haben ja die Vergleichssituationen gehabt. Gary O'Neill hat einen Plan gehabt. Der Plan ist ja nicht komplett dämlich, sondern er hat einfach nur nicht mehr funktioniert. Er hat letzte Saison sehr, sehr gut funktioniert. Es war letzte Saison schon katastrophal, eigentlich die Situation, weil Lopetegui schmeißt 8 oder 7 Tage vor Saisonstart hin und du musst plötzlich irgendwie was aufbauen. Du hast keine Vorbereitung als Trainer, deine Vorbereitung, du hast nicht deine Spieler, du hast und so weiter und so fort. Du hast richtig gute Spiele gehabt. Ich weiß noch, an Weihnachten gegen Chelsea und so weiter und so fort. Tottenham genervt und so weiter. Also richtig gute Spiele. Aber es funktioniert in dieser Saison nicht mehr. Auf der anderen Seite hast du jemanden mit Russell Martin, der halt einfach aufsteigt und einfach total naiv glaubt, du kannst in dieser Liga das spielen, was du in der zweiten Liga machen konntest. Und das geht einfach nicht. Und deswegen muss ich sagen, Gary O'Neill, und da können wir es eh, glaube ich, abhaken und zum nächsten Thema zu kommen. Gary O'Neill, im Endeffekt hat nicht mehr funktioniert, so ist es halt, aber der kann, glaube ich, mit erhobenem Haupt gehen und sagen, okay, ich habe alles probiert. Und bei Russell Martin muss man schon sagen, da werden viele Leute sagen, er ist bis zum Ende stur geblieben und werden schon Fragezeichen auf der Stirn zurückbehalten. Und das, glaube ich, ist halt einfach der große Unterschied zwischen diesen beiden Entlassungen, die ja schon kurioserweise an einem Wochenende passiert sind, die beide ihren Sinn haben auf ihre Art und Weise, aber die von Martin ist, also da glaube ich, gehen mehrere Leute mit schüttelndem Kopf aus der Arena raus.
Na gut, und er wird trotzdem Fehlpass spielen und wieder irgendeinen Job bekommen. Wird schon passen, von hinten raus. Ja. So, jetzt gehen wir zu den halbwegs, ich weiß gar nicht, ob wir das machen können. Ich glaube, wir müssen über zumindest eine Entscheidung reden, gar nicht so sehr über Manchester United, die natürlich das Manchester Derby gewinnen, in einem Spiel, das auf der einen Seite, es darf ja nie passieren, dass sie das Spiel gewinnen. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass es so, wie City gerade dasteht, klar ist, dass es passiert. Und das ist auch etwas, selbst wenn die Dinge normal wären in unserer Fußballwelt und Manchester City marschiert wäre, diese Geschichte habe ich in den vergangenen Jahren auch schon ein, zwei, dreimal so gesehen und gehört und gelesen und auch erzählt, dass United dann denen schon ein gutes Spiel liefern kann. Denk mal zum Beispiel an das FA Cup Finale im Sommer, ist nicht so lang her. Im Grunde genommen, glaube ich, können wir festhalten, Ruben Amorim weiß einmal mehr um die Schwierigkeit der Aufgabe. Er ist kein Zauberer. Er kann aus diesem Team jetzt auch nicht über Nacht ein dominantes Fußballteam machen. Das ist auch gar nicht sinnvoll, das zu tun. Entsprechend spielt er, wie er spielt. Alles gut. Der Sieg ist völlig verdient. Das möchte ich Ihnen überhaupt gar nicht absprechen. Aber was wahrscheinlich viel, viel interessanter ist, sind die Kaderentscheidungen. Garnacho nicht dabei, Rashford nicht dabei und dann entsprechend auch die Aussagen, die es hinterher gegeben hat von ihm. So, ich sage jetzt mal im sinngemäßen Zitat bei Rashford, ich sagte Amorim, ich schaue mir alles an. Wer wie trainiert, wer wie isst, wer sich wie anzieht, und meinte damit, glaube ich, die Einsatzwilligkeit, die Attitüde von manchen. Bei Garnacho gibt es ja noch ein anderes Thema, was in den theoretisch zumindest in den Sternen steht. Ich weiß gar nicht, ob das bestätigt ist inzwischen, dass der Teile der Aufstellung geleakt hat, aber was machst du daraus? Ist das, also wie müssen wir das bewerten, dass Amorim so agiert, wie er agiert im Moment?
Ja, also das ist ja seine einzige Chance im Endeffekt. Also wir haben es ja, ich habe es jetzt auch gerade schon gelesen oder besonders gestern noch Gary Neville, der ihn ja dafür quasi sehr gelobt hat in Anführungszeichen, dass er eben diese harten Entscheidungen trifft. Das war ja das, was wenn ihr euch zurückerinnert, das ist ja schon wieder eine Ewigkeit her. Aber das haben wir genauso bewertet und übrigens die Kollegen in England ja genauso. Erik ten Hag, also Ronaldo zum Beispiel rausgeworfen hat in Anführungszeichen. Das war der Moment, in dem alle gesagt haben, ich glaube, der kriegt das hin, weil der hat die Härte, der lässt sich von diesem ganzen Gebaren um United rundherum, dieses Mediengebaren, die Namen, der Druck und so weiter und so fort, lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern entscheidet sportlich, entscheidet hart, entscheidet fair. Da haben alle gesagt, wir inklusive, das könnte was werden, Respekt, weil er hat sich damit den Respekt der Mannschaft erarbeitet und auch so ein wenig Furcht. Nennt es, wie es wir wollt. Jetzt ist es so, dass Ruben Amorim dasselbe macht und das Ganze auf, ehrlich gesagt, kleinerem Niveau, weil Rashford sportlich rauszunehmen, da wird kein Experte momentan springen und sagen, der hat sie nicht alle, sondern alle werden sagen, kann ich nachvollziehen. Und Garnacho, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, also ich kann mich noch daran erinnern, das war, ich weiß gar nicht, war das diese Saison das erste Spiel oder war es letztes? Ich hatte beide mal United am ersten Spieltag. Als er damals schon irgendwie gesagt hat, oder beziehungsweise sein Bruder hat twittern lassen, dass Garnacho auf der Bank sitzen wird und das geht nicht, ja. Und bla 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 bla. Das heißt, das ist ja nicht das erste Mal, dass er derjenige ist, der da irgendwelche Aufstellungen liegt. Das sind beides sehr, sehr schwierige Kommentare, Kollegen, so meine ich. Sag mal, was ist denn heute los? Schwierige Kollegen. Ich glaube, bei Garnacho ist oben in der oberen Stube, glaube ich, wirklich dieses Äffchen mit dem Schellenkranz und recht viel mehr, glaube ich, ist da nicht los. Es ist ein herausragender Fußballer, aber ich habe schon so viele Dinge über den gehört und gelesen. Ich glaube, da ist nicht so mega viel los. Das ist ein einfacher Kerl, Punkt aus, der das, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht böse meint, sondern der einfach vielleicht auch emotional dann befasst ist, so quasi, ich würde gern spielen und ich spiele wieder nicht und das muss er irgendjemandem mitteilen, ich weiß es nicht. Trotzdem schadet er der Mannschaft und hat schlechten Einfluss. Punkt aus. Es geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Und dasselbe ist bei Rashford, muss ich sagen, da falle ich vom Glauben ab, langsam aber sicher, beziehungsweise bin schon. Ich dachte wirklich mal mit Dr. Marcus Rashford und die ganzen Meals und so weiter, die der an Bedürftige rausgegeben hat und wo der überall aufgetaucht ist und bla 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 bla, da dachte ich wirklich, boah, ist das ein cooler Kerl, intelligenter Fußballer, ganz anderer Fußballer. mittlerweile, was wir hören, was man hört, ist das einfach nur noch katastrophal. Der ist teilweise super introvertiert, teilweise super extrovertiert, teilweise super stur und was, also kannst du momentan niemandem anbieten. Ernsthaft. Also du arbeitest nicht nach hinten, du bist aber trotzdem der Topverdiener dieser Mannschaft, du fährst auf Party, dann bist du wieder, dann sagen, werdet ihr jetzt zu mir sagen, naja, Jogi, das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, jetzt bleibt mal cool. Ja, aber er war in der Länderspielpause wieder einfach in den USA, als der neue Trainer da war und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der momentan einfach nicht kapiert, in welcher Rolle der ist, nämlich, dass er momentan kurz davor ist, aus dieser Mannschaft zu fliegen. Nicht im Sinne von, der Vertrag wird aufgelöst und er wird irgendwo mal nicht mehr zu finden sein. Das nicht. Aber ihr seht es ja, er spielt nicht mehr und die Mannschaft gewinnt. Das hat ja alles seinen Eindruck, hat alles seinen Grund. Plus, das gab ja auch die Meldung, das bin ich auch angeschrieben worden, dass wir das bitte aufnehmen sollen. Es gibt ja schon länger die Gerüchte, dass Manchester United sich damit beschäftigt, ihn eventuell verkaufen zu wollen und nicht mehr Nein sagen zu wollen. Hintergrund ist der, United hat eine Menge Geld ausgegeben, haben aufgrund auch da wieder Sustainability Rules, aber halt auch die finanziellen Möglichkeiten des Vereins. Sie sind ja auch nicht unerschöpflich, überlegt mal, was die ausgegeben haben. Sie müssen Spieler verkaufen, um andere Spieler kaufen zu können. Sie wissen aber, dass sie kaufen müssen und dass das noch ein paar Transferfenster dauert, bis sie wieder an dem Punkt sind, an dem man sagen kann, hier könnte was entstehen. Dementsprechend, wenn jemand kommt und sagt, ich biete 40 Millionen Euro oder sowas in die Richtung und es wird einen Wahnsinnigen geben, der das tut, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die den abgeben, weil du hast Gehalt freigeschaufelt, du hast Geld bekommen und du hast einen Unruhestifter aus der Mannschaft raus und du hast auch dieses Mancunian, der muss immer spielen, er ist einer von uns, bla 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 bla. Dieses ganze Gebaren ist weg, hinter dem sich Rashford versteckt. Machen wir uns mal nichts vor. Und das ist halt genau dieses Ding, warum ich schon verstehen kann, warum man einfach sagt, ja, aus irgendwelchen Gründen, der ist ja einer von uns, wir würden den gern halten. Und das ist der einzige Grund, warum er überhaupt noch da ist. Und dass man dann aber jetzt langsam aufweicht und sagt, hey, pass auf. Was Gary Neville gesagt hat, ist, Garnacho und Rashford werden jetzt stärker zurückkommen. Das will ich sehen. Erwarte ich von ihnen, aber ich will es sehen.
Da glaube ich nicht dran, weil was soll er machen? Das ist ja nicht sinnvoll, jetzt beide zu verbrennen und zu sagen, die spielen nie wieder. Aber ich finde, die Aussagen, die lassen schon tief blicken. Er hat es ja dann auch nochmal in Kontext gestellt, dass der Verein Mitarbeiter entlassen hat müssen und gerade deshalb möchte er die Standards hoch ansetzen. Zwischen den Zeilen kannst du da ja schon lesen. Ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, das wäre Schwachsinn, aber zwischen den Zeilen kann man da schon lesen, dass es an der Arbeitseinstellung liegt, an der generellen Aufkreuzweise von den beiden. Das ist bei Rashford ja ein bekanntes Thema. Du hast jetzt das Nachtleben angesprochen, es gibt ja diverse Dinge. Bei mir geht's, also das ist, soll von mir aus Abend irgendwo hingehen, wo er will, viel Spaß haben, alles gut, kein Problem. Und wenn er auch unpünktlich ist und dann am Tag ein Tor schießt, meinetwegen viel Spaß, aber was ich nicht akzeptieren würde an Amorims Stelle, und das geht auch in diesem Spielsystem nicht, wenn du halt dir denkst, ach komm, lass die anderen pressen, nicht mein Problem. Und das sagt man ja Garnacho auch nach, dass er an guten Tagen seinem Idol Ronaldo nachgeeifert hat und viel gearbeitet hat, so gut es ging, an schlechten Tagen dann Marcus Rashford nacheifert. Und wenn du dann jemanden hast, der Topverdiener ist, leading by example, du hast ja schon erklärt, warum es bilanziell sinnvoll wäre. Und wir kommen ja nicht vom Fleck mit Rashford. Also diese eine Saison danach, da habe ich dann ja auch nochmal zu Kreuze kriechen müssen und sagen müssen, oh, okay, vielleicht funktioniert es ja doch, aber ich erkenne langsam Tendenzen bei dem, weswegen ich das verstehen würde, wenn man das nachdenkt, weil es ist ja einer der wenigen, der sowas wie einen Wert generieren könnte in dem Kader, mit dem du nicht weiterarbeiten möchtest, vielleicht nicht weiterarbeiten möchtest, weil klar, würde Manu auch sofort einen Abnehmer finden, aber den möchtest du ja behalten. Macht ja keinen Sinn, den abzugeben. Und Rashford könnte einer sein, in den sich jemand anders verlieben könnte. Vielleicht braucht er einfach auch der Lokalkolorit, das kann man einmal dazu sagen. Das andere kann natürlich auch sein, dass vielleicht die Situation für den irgendwie nervig ist, aber ich sag das ja immer wieder, nach wie vor, und dabei bleibe ich auch. Man sieht's ja auch teilweise. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war. Ich glaube, das zweite, wo sie so hoch gewinnen, dann unter Amorim, wo man sieht, wenn Rashford sich zusammenreißt, kann das der krasseste Spieler im Umschalten sein, den es gibt auf der ganzen Welt. Es gibt ganz, ganz wenige, die das könnten, was er können kann mit Tempo, mit Ballstriking und so weiter. Aber gut, jetzt haben sie erstmal gewonnen, deswegen muss man auch das mal sagen. Und dein Krisentake, auf den werde ich auch irgendwie täglich angesprochen bei Manchester City, der ist natürlich auch nicht gut gealtert. Aber das Ding ist,
also nicht gut gealtert.
Ja, es ist wirklich unglaublich weiterhin, was bei City passiert. Und du siehst es ihnen an, dass das mitläuft. Aber ich sag dir was, auf eine ganz kranke Art und Weise, so auf eine ganz weirde Art und Weise, es ist, glaube ich, sitzt Guardiola in seinem Hotelzimmer und denkt sich, das ist das Geilste, was mir je passiert ist. Weil er jetzt richtig tüfteln kann.
Das glaube ich nicht.
Doch, ich sag, ich behaupte auch, das kannst du, musst du auch alles gar nicht spieltaktisch lösen, sondern das ist jetzt Psychologie.
Ja.
Aber er will es natürlich spieltaktisch lösen und ich glaube, dass der Freude daran hat, sich Lösungen auszudenken. Das glaube ich schon.
Ja. Ich weiß nicht. Jemand, der sein ganzes Leben lang nur gewonnen hat, ob das jetzt so sein Ding ist, weiß ich nicht genau.
Ja, der Freund tut er sich nicht, aber ich meine, du weißt, was ich meine. Also eine Seite von ihm.
Ja. Also, um auf diesen Take mal zurückzukommen, weil es ist ja doch interessant, die haben jetzt einen Sieg aus 11 Spielen, das ist natürlich eine Katastrophe, aber das Ding ist ja auch das, und deswegen muss ich da ja auch selber über mich lachen, beziehungsweise kann es oder bin da ganz entspannt, weil dasselbe, was ich letzte Woche gesagt habe, da haben mir übrigens 10.000, also mindestens 5 oder 6 Leute geschrieben, die ein Trikot dieses Vereins haben, mein Take war ja, wer hätte denn gedacht, dass Chelsea da oben steht? Wir haben 5 oder 6 Leute geschrieben, Chelsea-Fans, die gesagt haben, hätte ich selbst niemals erwartet. Du hast vollkommen recht. Klar ist man dann vielleicht mal emotional gepackt, wenn du sagst bla 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 bla, aber du hast vollkommen recht. Chelsea hat da oben keine erwartet. Jetzt drehen wir das Spielchen mal um. Wer hat denn bei City erwartet, dass die wirklich so einbrechen? Schaut euch da die letzten Saisons an. Es gab immer Wackler und sie sind immer zurückgekommen. Und es hat keine 2 Spiele gedauert und sie waren wieder genau da, wo wir sie alle vermutet haben. Das war das, was ich einfach nur gesehen habe. Es werden Spieler zurückkommen und sie werden besser werden. Jetzt, das war aber zu dem damaligen Zeitpunkt, da waren wie viele Spiele am Stück? 3 oder so, glaube ich, waren es, oder 4, die sie nicht gewonnen hatten. Das heißt, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Jetzt wissen wir mehr und jetzt können wir es anders einschätzen. Und das ist das, was ich habe gestern ja noch gesprochen. Ich glaube, da ist einfach mehr im Argen als einfach nur fußballerisch. Wie du es eben sagst, das ist Psychologie. Das ist nicht mehr mehr. Guardiola sagt, es müssen Spieler wieder zurückkommen, dann wird alles besser. Wer muss denn zurückkommen? Rodri wird nicht mehr zurückkommen in dieser Saison, das wissen wir. Der Rest ist Nathan Ake, Stones war wieder im Kader und Akanji. Es sind eigentlich nur noch 2 Spieler nicht im Kader. Deswegen die Diskussion, also mit Rodri dann 3, okay. Aber wenn du es dir ansiehst, wen er bringen kann, Kovacic, Grealish, Savinho, Stones wären noch auf der Bank gesessen, McAtee ist auch ein Premier League-Spieler, du hast mit Ortega einen 2. Torhüter, den hast du schon gewechselt und so weiter und so fort. Also es ist auch jetzt, und Rico Lewis ist gesperrt, das ist dein Problem. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie das Problem der Premier League oder von sonst irgendjemandem, du hast das gemacht. Ja? Oder wenn jemand gesperrt ist, ist er seine eigene Schuld. Deswegen, ich finde das... ich find's Quatsch, ehrlich gesagt, was er momentan versucht, dann auch teilweise, das sind ja auch nur Nebelkerzen werfen. Auf der einen Seite ist es, ich bin so schlecht, was er gestern gesagt hat, ich bin einfach zu schlecht. Es ist meine Verantwortung, ich muss eine Lösung finden, ich finde aber keine. Ich bin zu schlecht, da wissen wir ja auch, das ist einfach nur Galgenhumor und auch den Leuten irgendwie so ein bisschen sarkastisch geben, was sie wollen. Auf der anderen Seite sagt er dann aber so, doch wieder, ja, wir haben keine Spieler, deswegen kann's ja nicht funktionieren. Was auch nicht stimmt, weil, schaut euch den Kader mal an, es sind viele wieder da. Du hast sie einfach nur teilweise wie Grealish links liegen lassen. Klar, der kommt aus einer Verletzung, aber du hast sie wie Grealish links liegen lassen. Savinho lobst du und nimmst ihn dann raus und so weiter und so fort. Also es ist ja auch grundsätzlich, Ederson ja dasselbe, den nimmst du raus und dann bringst du ihn wieder und so weiter und so fort. Teilweise ist es halt auch, strampelt er jetzt auch ein wenig. Kann man ihm ja auch nicht verdenken, wenn alle 3 Tage die neue Aufgabe kommt und du kannst mit dieser Mannschaft nicht arbeiten. Ich kann es irgendwo verstehen, aber... ja, wie gesagt, wer von euch, und da dürft ihr mir gerne schreiben, ernsthaft, wenn ihr mir wirklich ein Argument liefern könnt, warum ihr wusstet, dass Manchester City 11 Spiele am Stück nicht gewinnt, beziehungsweise nur 1 dieser 11 Spiele gewinnt, dann dürft ihr es mir gerne schreiben. Deswegen, mit diesem Take bin ich total entspannt, weil ich hätte niemals gedacht, und da hätte ich auch wirklich wetten können drauf, ich hätte sämtliche Sachen verwettet, dass Manchester City da wieder rauskommt. Das ist eine einmalige One-Off-Situation, die wir so... Wie viele Jahre ist jetzt da? 9? 8? 9? die wir so noch nie gesehen haben. Wir haben Dellen gesehen, immer. Mal war das vom Start weg, mal war das von Spieltag 7 bis 11, mal war das um Weihnachten rum. Haben wir alles schon gesehen, ist nicht schlimm. 4, 5 Spiele hatten sie immer mal drinnen. Nur sie hatten dann halt wieder sofort einen Plan parat, wie sie rausgekommen sind. Und daran habe ich wieder geglaubt, weil schaut euch den Kader an, so schlecht ist er nicht. Ganz im Gegenteil. Aber du siehst halt einfach, dass viele Spieler einfach individuelle Fehler machen. Plus, da kommt ja noch eine Sache dazu, die Gegner gehen doch jetzt ganz anders rein in dieses Spiel. Sie wissen, die sind verwundbar. United hat ja auch nicht überragend ausgesehen gegen City, sondern die sind lange zurückgelegen. Und 2 Minuten haben gereicht, um das Ganze zu ändern. Ansonsten hätte City das Spiel gewonnen. Heißt nicht, dass irgendwie United schlecht war und City besser war, um Gottes Willen. Es war trotzdem keine gute Leistung. Aber du siehst halt, dass diese Mannschaft momentan nicht stabil ist. Die brechen dann einfach komplett ein und das war's. Und das ist ja eine Sache, das ist ja nicht, weil die nicht Fußball spielen können, sondern es ist, weil sie einfach im Kopf dann wieder dieses Kino haben, Mist, jetzt geht das wieder los. Und das ist dann einfach momentan von Guardiola nicht aufzufangen, weil ich glaube, er dafür auch nicht der Typ ist, weil er halt immer weiter fordert, immer weiter fordert, immer weiter fordert. Dann siehst du ihn ja auch in den Ansprachen weinend am Boden liegen in der Kabine und so weiter und so fort. Das alles, glaube ich, wird ja nicht helfen, sondern es verwirrt die Spieler wahrscheinlich eher nur noch. Der ist dann halt einfach, ich glaube, dass der, wenn alles läuft, den Laden am Laufen zu halten, der beste Trainer aller Zeiten. Aber die Spieler rauszuholen aus so einem Tal, weiß ich nicht, ob er dafür der Richtige ist, weil er, glaube ich, dafür halt auch nicht genug Streichler ist. Weiß ich nicht, ist einfach nur eine Ferndiagnose, aber nur, also für den Take, wer dazu mir sagt, hahaha, das ist ja doch Krise, hahaha, der hat's nicht gewusst. Also sorry, das ist echt Billo, weil wer von euch wirklich stand up, kommt zu mir, wer das gewusst hat, dass die 11 Spiele nicht gewinnen, der kriegt was von mir, weil das nie da gewesen. Und ich frag dich, hast du damit gerechnet?
Heidi, das hat niemand, das ist ja Teil des Problems bei City, niemand in diesem Kader, in diesem Verein hat auch nur im Entferntesten damit gerechnet, dass das je möglich sein würde. Und ich glaube, das siehst du gerade auf dem Feld, wenn die spielen, selbst wenn es halbwegs läuft, also es läuft ja nicht, aber wenn es halbwegs läuft, also wenn sie zu kontrollieren scheinen, so wie gegen Juventus, wie ja zum Teil auch erste Hälfte, dann merkst du, dass die Angst auch mitspielt, weil die wissen, oh Mist, so passieren die Dinge. Also das ist der Punkt, den sie in den Griff kriegen müssen, neben der Fitness und so weiter. Und das verstehe ich auch alles. Und ich würde schon auch weiterhin so gehen und sagen, ja, okay, die Bewertung, die wir ja im Vorschau-Podcast getroffen haben, da haben wir ja schon auch gesagt, der Kader ist klein, ich weiß nicht, ob das so clever ist, also wenn ihr euch erinnert, es gab sogar, da hat Sky Sport PL, die Instagram-Seite, eine Zitat-Kabel draus gemacht, dass wir gesagt haben, City ist einer der Verlierer der Transferperiode und da was haben wir uns anhören dürfen. Das ist sehr gut gealtert wiederum, weil mir schon klar war, dass du Alvarez nicht so ohne weiteres ersetzen kannst. Ich verstehe auch, warum man den Deal gemacht hat, okay, aber der fehlt natürlich und ich würde schon auch sagen, also du hast schon grundsätzlich recht, die sind zwar wieder da, aber die sind ja alle nicht gesund. Also De Bruyne ist nicht gesund, Grealish ist nicht gesund, Akanji war es nie, Ake war es nie, ich glaube Kyle Walker, also das haben wir auch schon gehört und rausgefunden, so dass der zu keinem Zeitpunkt auch nur im Ansatz bei 100% war, das sieht man dem auch einfach krass an, vielleicht ist er auch einfach nur alt geworden, auch möglich, aber jedenfalls, also to be continued. Ich glaube, also ich meine, das ist ja jetzt man kann es ja noch gar nicht abschließen, ist ja nicht, die Periode ist ja nicht vorbei. Aber wenn wir uns mal ans Titelrennen ranpirschen, dann gibt es Liverpool, die vorne weg sind, die jetzt natürlich zweimal in Folge unentschieden gespielt haben. Da können wir vielleicht auch gleich noch einen halben Satz dazu verlieren, wie dieses Unentschieden Nummer 2 zustande kam. Dann gibt's Arsenal, die ebenfalls unentschieden gespielt haben gegen Everton, wie immer eigentlich, und auch gegen Fulham im Übrigen. Und dann gibt's aber Chelsea. Und jetzt ist halt die Frage, ist City denn jetzt schon raus aus dem Meisterrennen? Wäre es irgendwie eigentlich fast, also wenn ich habe es bei Rondo TV kurz mit Benny besprochen, am Sonntagabend, würde es nicht Manchester City sein und könnte ich mein Hirn so konditionieren, dass ich mir austreibe, dass ich Erfahrungen habe und ich würde diese Mannschaft so, wie sie ist, gerade sehen, würde ich sagen, komm, wer mir den Scheiß erzählt, der hat aber auch, der soll sich eine neue Sportart suchen. Das Problem ist aber, es ist bald Januar und dann könnte Manchester City im Zweifel was tun. Vielleicht ist das auch das, was sie brauchen, inklusive Player Break. Und irgendwas in mir lässt zumindest vermuten, dass City nochmal zurückkommt. Vermutlich wird das nicht reichen, schon gar nicht so, wie inzwischen ja die zwei vorneweg marschieren. Aber das ist der einzige Grund, warum ich jetzt nicht völlig bereit wäre zu sagen, lass mich mal mit Manchester City in Ruhe.
Ja, also eine Sache, die ich auch noch einwerfen will, weil ihr dürft euch gerne den Vorschau-Podcast nochmal anhören. Wir haben vermutet, es war wirklich nur eine Vermutung, dass bei City was aufbrechen könnte. Wie du es gesagt hast, Alvarez ist weg, die Mannschaft ist satt und verhältnismäßig dünn. Wir haben damals gesagt, die werden trotzdem um den Titel mitspielen, aber es kann sein, dass das Momentum eher auf Arsenals Seite ist, weil so gar, wir haben ja auch ein paar Quellen genannt damals, beziehungsweise wir haben gehört von vor Ort, dass da der ein oder andere Wackler drin ist, dass es nicht mehr ganz so, dass ein bisschen was passiert ist. Das heißt jetzt nicht Katastrophe, das haben wir nicht vorausgesehen, um Gottes Willen. Wir haben ja gesagt, die werden um den Titel mitspielen, aber Arsenal hat eine Chance zum Beispiel. Ja? Das Momentum ist eher auf ihrer Seite. Aber das wollte ich schon nochmal darauf hinweisen, ihr dürft es gerne hören. Die ersten, die gesagt haben, irgendwas ist im Busch, waren wir. Das ist jetzt, ich weiß, mit dem Take, die haben keine Krise und da wird nichts passieren, wirkt das total minimal und absolut ein Flügenfurz. Aber wir haben das gesagt. Also nur nochmal darauf hingewiesen, wir haben das gesagt. Ich hätte niemals gedacht, nochmal, dass es 11 Spiele werden. Niemals. Und da gibt es auch noch ein paar Punkte, wie du eben sagst, Uli. Also, dann gehen wir nämlich von der anderen Seite mal ran. Wie viele Punkte Rückstand haben sie auf Liverpool? 9 Zähler. Das hatten sie auf Arsenal letzte Saison. Wann? Und haben es trotzdem noch eingeholt. Das war 14 Spiele vor Schluss oder so. Das heißt, diese Mannschaft hat das theoretisch schon gezeigt, dass sie es kann. Und sind wir uns mal ehrlich, selbst Liverpool, über die wir gesagt haben, boah, super, selbst die wackeln momentan. Chelsea ist momentan der große Befreite da oben. Die spielen sowieso in einer anderen Welt momentan, weil die halt einfach ja auch einen ganz guten Spielplan hatten jetzt, der für sie gelaufen ist. Aber halt auch es hinbekommen haben, einfach in jedem Spiel ihre Tore zu machen und zwar super zuverlässig. Und dann war halt einfach nur die Frage, schießt der Gegner mehr oder weniger? Oftmals war es weniger der Fall, gut für sie. Hut ab, Respekt an Chelsea, wir haben es ja letztens gesagt, ich habe es gestern auch im Spiel gesagt, es ist für mich momentan die unterhaltsamste Mannschaft der Premier League. Ob es die beste ist, würde ich sagen, 2% vielleicht hinter Liverpool insgesamt in der Gemengelage, okay. Aber ich finde, es ist momentan Minimum mal die unterhaltsamste Mannschaft. Arsenal, sorry, Bro, aber ich sehe es nicht. Das ist, sorry, bitte jetzt das nicht böse nehmen, aber das ist an Dummheit nicht zu überbieten. Du hast es gestern gesagt zu mir, Uli, du hast natürlich vollkommen recht. Das sind die zwei ekligsten Teams der Liga momentan. Gegen Fulham unentschieden zu spielen ist machbar, gegen Everton zu spielen ist machbar. Trotzdem, du spielst zwei Spiele am Stück unentschieden, in denen du Expected Goals 30.000 mehr hattest als der Gegner, in denen der Gegner jeweils nur eine Chance hatte, gefühlt, und du gewinnst die Spiele trotzdem nicht, obwohl du 90 Minuten auf das Tor läufst. Das ist verständlich, weil die Gegner sind. Alles okay, aber du darfst es nicht zulassen. Es darf dir nicht passieren. Schaut auf die Tabelle. 16 Spiele. Du hast 8 davon, die Hälfte, nicht gewonnen, dann wirst du nicht Meister werden. Es ist einfach dann, weil es ja auch da, also zumindest ich glaube es, dann machen wir es mal so, ja, weil mir sind die schon falsch gelegen, vielleicht liege ich ja wieder falsch. Aber ich glaube nicht daran, weil du kannst es ja hoch extrahieren. Wer sagt dir, dass Arsenal jetzt wieder anfängt, 2024 einen Lauf hinzulegen von 70 Spielen am Stück? Ich persönlich glaube in der aktuellen Form dieser Mannschaft und mit den Verletzungen, die da passieren und da passieren und da passieren, ich persönlich glaube nicht daran, dass das noch passiert. Deswegen sage ich, Arsenal ist raus. Und ich würde sogar eher noch an City glauben, wenn ich ehrlich bin, weil das sind nur 3 Zähler weniger. Und wenn irgendjemand zurückkommt und die im Winter so wie Mendy verpflichten, kann das wieder funktionieren. Einfach nur aus Erfahrungswerten weg. Aber das, was ich momentan sehe von Arsenal, wie große Probleme sie haben, aus dem Spiel heraus Tore zu schießen, das macht mir große Sorgen. Weil ich habe es gestern zu dir gesagt und die Frage stelle ich euch auch mal. Überlegt mal, wo Arsenal wäre, wenn sie die Standardsituationen nicht hätten. Ich sage nicht, das hat David Moyes ja schon, Sean Dyche auch gesagt, Arsenal ist jetzt kein reines Standardteam, aber das ist der Extragang. Das stimmt. Aber überlegt mal, was wäre, wenn sie diesen Extragang nicht hätten, wenn sie diese Superkraft nicht hätten, wo die stehen würden. Die haben 9 Tore nach Standardsituationen, dann hätten sie 20, dann wären sie alleine von, dann schauen wir mal drauf, selbst Wolverhampton, der Vorletzte, hätte dann mehr Tore als sie. Das ist momentan das Problem, dass sie aus dem Spiel heraus einfach keine Gefahr haben. Ich habe da gestern ein Meme gelesen. Vielleicht braucht Arsenal keinen Standard-Coach, sondern vielleicht brauchen sie einen Open-Play-Coach. Ich musste lachen, weil es echt, was ich dir gestern gesagt habe, Uni. Aus dem Spiel heraus sind sie momentan zu leicht ausrechenbar. Ich sage nicht, es ist ja nicht schlecht. Ich habe das im Spiel auch gesagt. Es ist alles gut. Aber du wirst in der Premier League nicht Meister mit gut oder mit sehr gut, sondern du wirst mit elitär Meister. Und das ist momentan nur Liverpool, aber auch da mit momentan Trend abstrichen. Und Chelsea ist halt einfach die Mannschaft, die am Ende dann halt einfach oben steht, weil sie gerade eine gute Phase erwischt haben. Respekt. Deswegen, ich persönlich glaube nicht daran, dass Arsenal nochmal so eine Wucht entwickeln kann, dass sie da drauf kommen. Ich vertraue ihnen einfach nicht. Da ist euer Jinx wieder. Und City könnte ich mir schon vorstellen, dass die im Winter Subimendi verpflichten und es irgendwie funktioniert. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Eher noch, aber vielleicht auch nur, weil ich halt den Erfahrungswert habe, dass Guardiola immer irgendwas einfällt. Das ist das Einzige, was mich das glauben lässt. Also ich habe so Respekt vor diesem Mann und vor dessen Fußballverstand und der ganzen City Group, wie die arbeiten und auch vor den finanziellen Möglichkeiten dieses Vereines, dass ich mir schon vorstellen könnte, das werden sich die nicht gefallen lassen. Das ist der einzige Punkt. Und deswegen ist das Meisterrennen momentan so, wie es aussieht. Es ist super spannend, dass Liverpool jetzt auch mal wegknackst, finde ich auch interessant und spannend. Sie sind nach wie vor gut, brauchen wir ja nicht reden. Und wenn die rote Karte nicht passiert, dann. Aber ja, es ist einfach, wir sagen es immer wieder, der Dezember ist der Meistermacher und da musst du gut durchkommen. Und jetzt siehst du halt, City hat große Probleme, deswegen bleiben sie da unten weg. Arsenal fängt an zu wackeln, Liverpool fängt an zu wackeln. Die einzigen, die nicht wackeln, sind Chelsea und plötzlich stehen die da oben. So ist es.
Ja, wie du sagst, ich muss bei Arsenal, eins möchte ich noch dazufügen, dass es mir ein bisschen zu hart fasst. Ja, ist mir klar, dass
mir ist noch viel zu weich. Nein, Spaß.
Also es gehört ja auch was dazu, sich ständig Standardsituationen rauszuspielen. Und sie spielen sich ja die Chance auf die Chance sozusagen sehr, sehr häufig raus. Und die letzten beiden Gegner, also ich meine, schau dir mal an, Fulham hat sowohl Arsenal Punkte geklaut, im wahrsten Sinne des Wortes, als auch Liverpool. Und das sogar Liverpool war zu zehnt, ja, das hätte man vielleicht auch aus Fulhams Sicht irgendwie besser hinbringen können, aber die liefern beiden Teams unglaubliche Spiele. Also Fulham irgendwann möchte, also ich glaube, wir haben es ja schon mal gemacht und wenn nicht, dann lege ich gerne nochmal die Bernd Leno Folge nahe, da kommt vieles von dem vor, was wir sagen werden, aber ich möchte irgendwann nochmal einen Schwerpunkt zu denen setzen, weil die sind einfach so geil. Also das ist einfach ein geiles Team. So wie die spielen, inzwischen haben die einen Gang für starke Teams und das war ja immer schon so, dass sie à la Robin Hood, mit lieben Grüßen an unseren Kollegen von Fulhamish, à la Robin Hood, die Punkte den Reichen nehmen und sie dann den Armen wiedergeben. Aber inzwischen haben die auch in Sachen Kombinationsfußball was dazugelernt. Das heißt, sie spielen sehr viel besser, sehr viel sicherer gegen die kleinen Teams Fußball und gegen die Großen stellen sie sich weiterhin hinten rein und warten auf die eine Chance und sind dabei sogar noch effizienter geworden. Geiles Team. Und genauso wie Everton, aber höchst hässlich und alles, was Arsenal hasst, nämlich mit Block, kompakt, physisch. Und die haben selbst Liverpool das Leben schwer gemacht, aber wenn ich Liverpool so sehe und ich habe ja angefangen einzuknicken vor circa 2 Wochen. Wenn ich Liverpool so sehe in dem Spiel, die sind nach, ich glaube, 17. Minute oder so sind die zu zehnt. Ohne Andy Robertson. Und müssen das Spiel gegen Fulham, die ein gutes Spiel machen, eigentlich trotzdem gewinnen. Dann stelle ich mir ehrlicherweise die Frage, ja gut, wer soll denn die aufhalten? Das ist weiterhin nicht kugelsicher, sage ich immer und immer wieder. Mir gefällt nicht alles im Pressing, mir gefällt nicht alles vom Aufbau hinten raus. Das verlangt von vielen Spielern wahnsinnig viel. Im Moment tut sich keiner was. Grafenberg geht dann zurück in die Innenverteidigung und spielt natürlich, weil er halt Grafenberg ist im Moment, ein Spiel, wo du denkst, ja Junge, was ist eigentlich genau verkehrt bei dir? Salah, unglaubliche Verfassung gerade und so weiter und so weiter. Also kurzum, ich weiß gar nicht, es wird, wie ich es letzte Woche gesagt habe, ich glaube, es kommt einfach am Ende gar keine Dynamik auf von, oh, Mist, weil das hätte ja das Wochenende sein können, dass die mal einen Rückspiegel sehen mit einem Spiel Rückstand, das sie ja nicht haben spielen können gegen Everton Und dann kommt Chelsea ran und dann kommt Arsenal ran. Und wahrscheinlich hast du aber vor Arsenal noch mal mehr Angst als vor Chelsea, was gar nicht an der Leistung liegt, sondern einfach nur am Kaderbau Chelseas. Das wäre ja, also das wäre ja unglaublich erstaunlich, wenn diese mit Abstand jüngste Truppe, zwei Jahre im Schnitt jünger als der Rest, wenn die konstant da oben bleiben könnten. Ist nicht ausgeschlossen, ist ihnen schon zuzutrauen mit den Typen, die da in der Mannschaft haben. Step Forward, Cole Palmer. Aber und Enzo Maresca auch, ja, der alles so mit der Werf eines Auftragskillers macht, aber trotzdem würde ich da noch sagen wollen, da müssten wir einfach auch, um fair dem Team gegenüber zu sein, nochmal einen kleinen Formslump einbauen. Irgendwas Unkonstantes, weil wenn wir jetzt von denen verlangen würden, dass sie die Meisterschaft spielen, dann wäre es too much für mich. Also da würde man ihnen, glaube ich, auch einen krassen Druck machen. Aber da liegt natürlich auch eine Chance in Begriffen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Liverpool spielt jetzt zweimal unentschieden, fair enough, haben wir immer nur einmal verloren in der ganzen Saison gegen Nottingham Forest, ein Spiel, das du never ever verlieren darfst. Kurzum, langsam aber sicher gehe ich dazu über, zu sagen, was soll denn eigentlich noch passieren?
Ja, also nochmal, bei Arsenal, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, die sind Mist und da jetzt ein Ei drüber zu schlagen und zu sagen, das ist alles kannst du wegschmeißen oder sowas. Mir geht es eher darum, dass du halt einfach also gehen wir mal wieder zurück zum Anfang. Was haben wir denn gesagt? Arsenal ist jetzt eigentlich dran. Die entwickeln sich, das ist eine Mannschaft, die ist seit Jahren zusammen. Die haben jetzt mal zwei Nackenklatscher bekommen. Normalerweise raufen sich dann Mannschaften auf und gehen den nächsten Schritt, weil sie sagen, so, jetzt reicht's. Und bei Arsenal ist eher jetzt eher leichte Zerstreuung zu sehen, als zu sagen, so. Ich sage jetzt nicht, diese Mannschaft kannst du vergessen und das wird nichts und bla 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 bla. Die haben ja ihre eigenen Probleme, die haben wir alle gerade beschrieben. Mir geht's einfach nur darum, in einer Saison, in der Manchester City bröselt, musst du halt da sein und musst deine sieben Sachen zusammen haben. Und das ist dasselbe, wie wir damals bei Paul Pogba gesagt haben. Es ist nicht so, dass wir diesen Typen nicht mögen, sondern wir sehen, was er könnte und rechnen von oben herweg und sagen, wo er aktuell gerade steht. Und dann ist für mich ein Delta, bei dem ich einfach sage, das ist mir zu groß. Und bei Arsenal ist es mir einfach zu groß. Sie könnten so viel und sie sind auch in den Spielen jeweils besser. Aber sie knacken die Spiele momentan nicht. Und das ist jetzt, du kannst dir ja den Spielplan anschauen. Gab ja diese vier Spiele, die sie nicht gewonnen haben. Dann gab es wieder, okay, jetzt kommen sie wieder ein bisschen zurück. Jetzt sind es wieder zwei am Stück. Das ist mir einfach zu viel Stop and Go in einer Liga, in der halt andere Mannschaften momentan einfach stabiler sind als sie. Sie müssten ja eigentlich anfangen, jetzt wieder so eine Serie hinzulegen. Und das ist etwas. Ich sage jetzt nicht, das ist ja dann das, was auch jetzt geheißen, ich habe der Anti-Arsenal-Bias oder so, hat mir einer geschrieben. Das ist ja überhaupt nicht, das ist ja totaler Quatsch. Darum geht es überhaupt nicht. Bei mir ist es eher Enttäuschung darüber, dass die solche Spiele nicht ziehen und dass die es nicht spannend machen und dass die nicht oben dran bleiben. Ich habe von dieser Mannschaft einfach mehr erwartet. Und das könnt ihr sagen, naja, also das ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass ich mir gedacht hätte, dass ich die oben sehe. Das ist der Punkt. Ich traue dieser Mannschaft viel mehr zu, als sie kann. Und als sie momentan umsetzt. So. Und das ist einfach mir zu wenig, was sie momentan zeigen. Du bist besser, du gewinnst die Spiele trotzdem nicht. Das ist nicht, dass ich jetzt sage, ich bin ein Hater, oh Gott, die sind so scheiße, sondern ich sage einfach nur, ihr könntet mehr. Punkt aus. Und deswegen bin ich persönlich ehrlich gesagt enttäuscht, dass sie es nicht packen. Und das ist der Punkt. Ich bin bei City auch enttäuscht, wie gesagt. Das ist einfach auch nur erfahrungswert, dass ich mir bei Arsenal denke, boah, die knacken eher wieder weg, weil wir haben es oft genug gesehen. Und bei City uns eher denken, die kommen, weil wir haben es oft genug gesehen. Vielleicht ist es das, aber die Art und Weise, wie Arsenal die Spiele momentan spielt, ist mir zu wechselhaft. Es waren herausragende Spiele gegen Monaco und gegen Sporting und gegen West Ham genauso. Aber es sind dann halt wieder Spiele, in denen du denkst, ja, also wie sollen die zu einem Tor kommen gegen Everton? Wie sollen die zum Tor kommen gegen Fulham? Das gibt's dann halt auch. Und gegen Newcastle übrigens genauso zum Beispiel, das habe ich auch gemacht, gegen Bournemouth auch. Also das sind, klar, da war eine rote Karte dabei, trotzdem, es sind einfach zu viele Spiele, in denen der Stecker einfach zu weit draußen ist und kein Strom mehr fließt. Und das ist momentan das Problem, weshalb es nicht klappt. Ja, und deswegen stehen sie einfach momentan zu Recht nicht ganz oben. Aber das heißt nicht, dass ich die nicht mag oder die Mist finde oder sonst irgendetwas, sondern ehrlich gesagt ist die Enttäuschung umso größer, weil ich ihnen weit, weit mehr zugetraut habe. Und es mir für die Liga auch wünschen würde, dass die oben mit dabei sind, weil wir wollen ja Spannung. Wir wollen ja diskutieren. So hat Liverpool eine verhältnismäßig schwache Phase, sind jetzt zwei Unentschieden, okay. Und trotzdem profitiert keiner davon, zumindest eigentlich ja nur Chelsea. Und bei denen wissen wir, die sind jung und sind eigentlich noch nicht dran. Selbst Maresca sagt es ja. Aber wiederum macht's das wieder witzig, dass sie vielleicht dann doch dran sein könnten. Und deswegen ist das halt so ein bisschen Wirrwarr. Die einen, bei denen du sagst, die haben das Vermögen, Arsenal, um wirklich den Titel zu knacken, die stolpern. Bei anderen, bei denen du sagst, die sind noch nicht so weit, die haben das Vermögen noch nicht, die sind plötzlich doch da. Und wahrscheinlich wäre es umgekehrt witziger, weil dann hätten wir vielleicht wirklich einen spannenden Meisterkampf. Aber so sehen wir halt, dass Chelsea da oben steht, zu Recht, muss man sagen. Aber ich glaube, ich selbst der größte Chelsea-Fan denkt ja jetzt nicht, die werden Meister. Wenn sie es dann am Ende doch werden, herzlichen Glückwunsch. Warum nicht? Ich sag's ja gerade, unterhaltsamstes Team der Liga. Kein Team macht so Bock wie die momentan. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich im Dienstplan lese, ich habe Chelsea, weil du weißt ganz genau, mindestens 2 Tore.
Ja, ja, und Woche für Woche Schritte. Und ja. einige der potenzialreichsten Spieler. Das ist ja das Erstaunliche daran. Gut, die nächste Woche ist in den Büchern. Es war klar, dass es jetzt so kommen wird. Es gibt noch 2-3 Teams, die im Zweifel auch nochmal handeln könnten. Es ist oben spannender geworden, ohne dass Liverpool großartig was dazu getan hätte, eigentlich auf ihre Art und Weise. Es waren, glaube ich, war doch mal wieder eins der unterhaltsameren Wochenenden. Also die Liga im Vergleich zu vielen anderen. Da geht's gut, würde ich mal behaupten, wenn ich das alles so im Vergleich sehe. Insofern, ja, schön, dass wir.
Naja. Also in Sachen Verletzungen, in Sachen, das alles, warum es so ist, wie es jetzt ist, man ist dann ein größeres Thema, können wir vielleicht nächste Woche mal aufmachen, aber warum das alles so
ja,
ist, wie es momentan
aber
ist.
Das Niveau ist ja trotzdem immer
ja,
noch
ja, aber es ist schon,
unheimlich also, hoch.
Das so ist viele ja Verletzte, so viele Mannschaften, die plötzlich einknicken, weil einfach die Phase zu krass ist und so weiter und so fort. Also es ist schon nicht ohne. Aber ja, du hast recht, grundsätzlich hast du recht, klar. Spannungstechnisch vollkommen richtig.
Ja, und also wenn ich mir die Spiele anschaue, welches Tempo und so weiter, das liegt natürlich dann auch dran. Dann
aber du weißt, was ich meine.
Also immer noch extrem.
Ich glaube, die Schraube ist ganz schön weit reingedreht, sagen wir es mal so.
Ja, möglich. Wir drehen auch keine Schraube mehr raus, kann ich eh nicht, werde ich auch nie mehr lernen in meinem Leben, daher beschließen wir den Podcast, würde ich sagen. Wie immer, der Ausruf, die Aufforderung an euch da draußen, macht gerne öffentlich, dass ihr diesen Podcast hört, postet es, kommentiert links und rechts drunter, wenn wir was posten, wenn aber auch irgendwo ihr bei Spotify oder in der App eures Vertrauens den Podcast hört, bewertet, macht alles für den Algorithmus, was die Welt halt zu tun hat im Moment, damit andere Menschen auf den Podcast aufmerksam werden, gerade jetzt rund um Weihnachten, hätten wir eventuell einen sogenannten Markt vielleicht für Leute, die dann sagen, okay, also ich schaue mir das jetzt ja alles mal an rund um den Boxing Day und würde mich auch mal für den einen oder anderen Hintergrund interessieren, dann erklärt ihnen, dass wir diesbezüglich vielleicht was zu bieten hätten, wenn ihr das denkt.
Dass wir diesbezüglich nicht keine Ahnung haben. In diesem Sinne, so ist es. Sage, meine Spiele sind am Samstag Crystal Palace gegen Arsenal, am Sonntag Manchester United gegen Bournemouth.
Ich bin am Montagabend noch im Einsatz, das werdet ihr aber wahrscheinlich, müssen wir mal gucken, vielleicht bringen wir den Podcast sogar noch am Montag raus, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich bin bei Villa gegen City, interessanterweise, das ist ja eigentlich das Duell, wo es zum letzten Mal nicht mehr gut ging im vergangenen Jahr für City am Nikolaustag und dann Everton gegen Chelsea, wow. Also nette Ansetzungen am
geil.
Sonntag dann.
Not bad, also ich werde haten, Uli wird hüpfen, so ist es. So ist die Welt. So, ich muss jetzt zur Werkstatt. Baby hat Aua. Und dann müssen wir, und dann muss ich dahin. Ja, genau, in diesem Sinne. Sage ich einfach nur Cheers und eine schöne Woche. Ciao, ciao.